Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Mein Name ist David, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Pastor hier bei Equippers Berlin und ich freue mich über jeden Einzelnen, der von euch da ist, vor allem wenn du das erste Mal da bist. Vielleicht bist du wegen dem Sommerfest da, vielleicht wegen Familie, vielleicht wurdest du irgendwie eingeladen, aber hey, du bist unser absoluter Ehrengast. Schön, dass du da bist, wir würden dich gern später noch ein bisschen kennenlernen. Du hast schon ein bisschen gehört, wer wir sind als Equippers. Vielleicht hast du nicht damit gerechnet, dass wir so Gott loben und preisen oder wie auch immer, vielleicht hast du es auch erwartet, aber ich will dir sagen, wir sind eine Kirche, die Jesus liebt, die Jesus im Zentrum hat und die bereit ist, den Preis zu bezahlen, damit Jesus bekannt wird in Berlin. Ist das gut? Cool. Und wir sind in einer Predigtserie über den Galaterbrief. Wir sind letzte Woche eingestiegen in den Galaterbrief und ich liebe diese Zeit im Sommer, wo wir uns als gesamte Church so ein bisschen Zeit nehmen und ein Buch der Bibel genauer anschauen. Weil weißt du, was das Nice ist? Letzte Woche haben wir über Galater 1 gesprochen, heute sprechen wir über Galater 2 und du musst kein Prophet sein, um zu wissen, über was wir nächste Woche sprechen. Das heißt, für alle Gewissenhaften unter uns, du kannst dich innerlich vorbereiten, du kannst dich darauf einstellen, du weißt, okay, sie werden über Galater 3 sprechen und die Woche danach über... Ach, come on, ihr seid am Start, sehr gut. Und ich feiere das total, weil der Galaterbrief, das ist ein Buch im Neuen Testament. Es gibt das Alte Testament und das Neue Testament in der Bibel und dort ist der Galaterbrief ein Buch mit 6 Kapiteln. Und ich finde das absolut fantastisch. Ich habe das jetzt vor ein paar Tagen einfach mal so am Stück weggelesen. 20, 25 Minuten und du bist durch. Das ist doch entspannt. Und deswegen will ich dich challengen, einfach den Galaterbrief jede Woche einmal zu lesen während dieser Predigtserie. Dann hast du den 6-mal gelesen, jedes Kapitel 6-mal und dann bist du richtig am Start und du weißt schon genau, was kommt und du bist schon vorbereitet. Dein Herz ist quasi schon ultra ready, wenn es dann zur Predigt kommt, weil du bist schon komplett auf Empfang gestellt. Deswegen, nimm dir das mit, 20 bis 25 Minuten, das kriegt man, glaube ich, hin, einmal die Woche den Galaterbrief zu lesen. Und ich spreche über Galater 2 gleich, das habe ich euch ja schon gesagt, aber ich möchte starten mit einem Vers aus Galater 5, der so ein bisschen das Ganze, die ganze Serie zusammenfasst. Keine Angst, ich gehe dann nicht mehr auf andere Verse ein, ich will ja nicht cheaten, aber das ist ein Vers, der beschreibt so ein bisschen, um was geht's eigentlich in dem ganzen Brief. Und da lesen wir, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. Um was geht es also in diesem Brief? Es geht um Freiheit. Und deswegen haben wir auch die Serie genannt Unlocked. So wie wenn du dein Handy entsperrst und plötzlich hast du alle Möglichkeiten. Wenn du mit deinem Handy nutzt und du weißt den PIN nicht, dann kannst du irgendwie nur begrenzt viel damit anfangen. Es gibt schon so ein paar Funktionen, aber so richtig nützlich ist es halt auch nicht. Erst dann wird es nützlich, wenn du es entsperrt hast. Und unser Gebet und unsere Hoffnung ist, dass dein Leben entsperrt wird in dieser Predigtserie und du wirklich hineinkommst in das, was Gott für dich hat. Es geht also um Freiheit. Und eine Sache, die ich dir sagen möchte, gleich direkt zum Anfang ist, du bist berufen zur Freiheit. Du bist berufen zur Freiheit. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir uns umschauen, dass frei zu sein etwas Besonderes geworden ist. Und ich meine jetzt nicht im Knast zu sein, weil das seid ihr alle, sonst wärt ihr nicht hier, sondern ich meine frei zu sein in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Inneren. Weil viele von uns, wir leben in Zwängen, in Gefangenschaften und wir haben angefangen zu sagen, ah okay, so ist also das Leben, das ist also wohl okay, so ist wohl scheinbar Leben. Aber ich kann dir sagen, das ist nicht das Leben, was Gott für dich hat, das ist auch nicht das Leben, von dem die Bibel hier spricht, sondern die Bibel sagt, wir sind dazu geschaffen worden, ein Leben in Freiheit zu leben. Und wenn du keine Freiheit in deinem Leben hast, dann fehlt dir was Entscheidendes in deinem Leben, was Gott für dich hat. Dann fehlt dir etwas, was er dir eigentlich geben möchte. Und unfrei zu sein, nicht frei zu sein, bedeutet nicht, oh, ich kann im Praise hier nicht so rumspringen wie die Leute, die das hier machen. Das meine ich damit nicht, sondern es geht vielmehr um eine innere Freiheit, die du selbst in dir trägst. Nicht aus deiner eigenen Kraft heraus, sondern aus dem, wie wir hier gelesen haben, dass Christus uns freigemacht hat. Und weißt du, Gott ist Freiheit extrem wichtig. Gott ist ein Gott der Freiheit. Weißt du, Jesus, er ist vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen, er ist gestorben für dich und für mich, aber er hat das Geschenk der Gnade, so heißt das, nicht dir und mir aufgezwungen, sondern er gibt uns immer noch die Freiheit zu sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber aus meiner eigenen Kraft, aus mir selbst heraus leben. Und wenn wir in die Bibel relativ an Anfang schauen, da gibt es eine Situation, dass das Volk Israel, das ist das auserwählte Volk Gottes, es ist in der Gefangenschaft, in der Sklaverei in Ägypten. Und dann gibt es da einen Mann und der heißt Mose. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Gott spricht zu ihm und er sagt, hey, dich will ich haben, dass du mein Volk aus der Sklaverei in Ägypten hinausführst in das verheißene Land. Und dann gibt es ein ganz bekanntes Zitat von Mose, da wurden sogar schon Lieder drüber geschrieben. Und das Zitat ist, lass mein Volk gehen. Das sagt Mose zum Pharao. Lass mein Volk ziehen. Aber wenn wir in die Story reinschauen, dann müssen wir sagen, da geht's noch weiter. Mose sagt, lass mein Volk gehen, damit es den Herrn in der Wüste anbeten kann. Wozu sind wir also frei gemacht? Nicht einfach, um uns selbst danach besser zu verstehen oder unser Leben um uns selbst zu drehen. Wir sind frei gemacht, um den Herrn anzubeten. Das lesen wir hier in dieser Geschichte. Die automatische Antwort auf Freiheit ist Anbetung. Und wenn du strugglest, in die Gegenwart Gottes zu kommen, wenn du strugglest, im Lobpreis Gott anzubeten, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass da irgendwo Unfreiheit ist in deinem Leben. Und das Volk Israel, es war befreit. Gott hat es dann, vielleicht hast du schon mal was von den 10 Plagen gehört. Gott hat das Volk Israel aus Ägypten hinausgeführt und dann fangen sie an, Gott anzubeten und sie freuen sich und sie sind dankbar, sie sind frei. Und nur einen Moment später geht Mose auf einen Berg und er verbringt Zeit mit Gott. Und als er wieder zurückkommt, da ist das Volk Israel, hat sich so ein goldenes Kalb gegossen und plötzlich beten sie nicht mehr Gott an, sondern sie beten dieses Kalb an. Es ist also eine Sache, frei zu sein, es ist eine andere Sache, frei zu bleiben. Aber Gott hat uns befreit, damit wir frei bleiben können. Und ganz ehrlich, so wie dem Volk Israel, geht's uns manchmal persönlich auch. Wir merken, wir sind befreit, wenn du Jesus Christus angenommen hast, wenn du dir gesagt hast, ja, Jesus, du bist für meine Schuld gestorben, ich nehme deine Vergebung an und du bist der Herr meines Lebens, dann bist du befreit. Aber trotzdem ist es so, dass wir manchmal wieder zurückfallen in Unfreiheit und dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, gut, so ist es halt. Wenn du wüsstest, Pastor, wie unfrei meine Großcousine ist, dann würdest du nicht jetzt so sprechen. Wenn du wüsstest, wie unfrei mein Nachbar ist, ich bin viel freier. Aber Equipers Berlin, lass uns nicht mit einem bisschen Freiheit zufrieden geben. Lass uns nicht zufrieden geben mit ein bisschen mehr Freiheit als mein Nachbar oder als der Durchschnittsdeutsche, sondern lass uns ergreifen, dass Gott ein Leben in Freiheit für uns hat. Und weißt du, ergreifen ist etwas Aktives. Du kannst dich für Freiheit entscheiden, nicht aus dir selbst heraus, sondern aus der Kraft Christi heraus. Und darum geht es im Galaterbrief. Es geht um das ganze Thema Freiheit. Es zieht sich wie ein roter Faden einmal dadurch. Und ich will dir ein bisschen Kontext geben. Vielleicht warst du letzte Woche nicht da oder du bist vergesslich. Dann kriegst du nochmal einen Reminder von dem, was Joachim, auch Pastor Joachim schon letzte Woche ein bisschen erzählt hat. Weil diese Kirche, an die Paulus hier den Brief schreibt in Galatien, die hat er selber mal gegründet. Er hat diese Kirche gegründet und irgendwann später sind da irgendwie Sachen aufgetreten, die Spaltung gebracht haben, die nicht okay waren. Und dann schreibt er diesen Brief. Und zwar ist es so, dass dort, wo er hingegangen ist bei den Galatern, dass dort viele Menschen waren, die vorher keine Juden waren. Und dann haben sie Jesus kennengelernt und sie wurden Christen. So wie die meisten von uns. Die wenigsten von uns sind Juden gewesen oder Juden. Die meisten von uns, wir waren keine Juden und jetzt haben wir Jesus angenommen und er ist unser Herr. Aber dann kam da eine Gruppe von Menschen und die waren aus Jerusalem, aus der Church dort. Und das waren jüdische Leute gewesen, die dann Jesus kennengelernt haben und ihr Leben Jesus gegeben haben. Aber der Background war, dass sie Juden waren. Und die haben dann, als sie bei den Galatern waren, haben die angefangen zu sagen, weißt du was? Es reicht nicht allein an Jesus zu glauben. Es reicht nicht allein dein ganzes Vertrauen in Jesus zu setzen, wenn du Christ sein willst. Du musst zusätzlich noch das Gesetz erfüllen. Erst dann bist du eigentlich ein richtiger Christ. Das Evangelium Plus. Das ist kein wirkliches Evangelium. Da kannst du die Predigt von letzter Woche gerne mal anhören. Joachim hat das so gut rausgearbeitet. Das Evangelium Plus ist nicht das Evangelium, was uns frei macht. Es ist kein echtes Evangelium. Und Paulus, er lässt hier auch nicht mit sich diskutieren. Wir leben ja eigentlich in der Welt, wo man sagt, ja gut, lass ihn doch glauben, lass ihn doch glauben. Aber Paulus sagt, nein, es ist nicht okay. Es ist nicht okay, dem Evangelium etwas hinzuzufügen oder etwas wegzunehmen. Das ist nicht in Ordnung. Paulus regt sich hier richtig auf. Nach heutigen Maßstäben könntest du sagen, er ist extrem intolerant. Aber so ist es nun mal. Wir können nichts daran ändern. Und da will ich jetzt noch ein bisschen mehr mit reingehen. Und es ist nicht der erste Punkt, aber es ist wie so die Baseline, die du jetzt die ganze Zeit im Hintergrund noch im Kopf haben musst, okay? Und zwar, wir alle brauchen das Evangelium. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du brauchst das Evangelium. Wir alle brauchen das Evangelium. Und jetzt wollen wir reinschauen, was schreibt Paulus denn in Galater 2? Und ich will euch hineinnehmen mit in zwei Verse, Vers 16 und Vers 20. Und da steht Folgendes. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Ich lebe, das ist dann Vers 20, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe, also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich habe diese beiden Verse rausgesucht und vielleicht könnt ihr die noch kurz dran lassen, weil es zwei Sachen verdeutlicht, die immens wichtig sind in unserem Glauben. Hier steht, dass wir nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen sind, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und die Theologen, die nennen das Rechtfertigung, okay? Also gerecht gesprochen, die nennen das Rechtfertigung. Und Rechtfertigung bedeutet, wenn wir Jesus unser Leben anvertraut haben, wenn wir sagen, hey, ich schaff's nicht alleine, ich brauche dich, Jesus, ich kann es nicht alleine, ich nehme dein Tod am Kreuz für mich in Anspruch und deine Auferstehung, dann bedeutet das, wenn Gott uns anschaut, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht mehr der Sünder, der du mal warst, sondern er sieht seinen Sohn Jesus Christus in dir, der ein perfektes Leben gelebt hat. Das ist Rechtfertigung. Wir sind gerecht gesprochen durch Glauben. Das zweite Ding, was da drin so mitschwingt oder da drin ist in Vers 20, ist Heiligung. Das ist auch, was Theologen so sagen. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Heiligung ist der Prozess, Jesus immer ähnlicher zu werden, zu sagen, oh, bis vor kurzem habe ich noch das getan, aber jetzt merke ich, das ist nicht, was Jesus für mein Leben hat, also lasse ich es bleiben. Das ist ein Prozess der Heiligung, wo Jesus in uns etwas verändert, was dann auch außen nach außen hin sichtbar wird. Er formt immer mehr den Menschen in uns, den er in uns sieht. Das nennt sich Heiligung. Habt ihr es? Rechtfertigung? Heiligung. Und jetzt ist eine Gefahr da, die manchmal passiert und die dazu führt, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen vielleicht das Evangelium gar nicht mehr. Und zwar, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann kann, das passiert wahrscheinlich nur deinem Nachbarn, nicht dir, aber dann kann es passieren, dass wir die Reihenfolge zwischen Rechtfertigung und Heiligung vertauschen. Aber in diesem Moment ist die Reihenfolge extrem wichtig. Wir sind zuerst gerechtfertigt und dann werden wir immer heiliger und durch den Heiligen Geist verändert. Ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren Christ und ich merke, hey, der Heilige Geist, der hat Power. Ich habe die Kraft, Sachen zu überwinden, wovon ich niemals gedacht hätte, dass ich sie hinter mir lassen kann, dass ich sie loslassen kann und ich werde Jesus Stück für Stück ähnlicher mit der Zeit. Das ist fantastisch. Und was aber so ein bisschen das Ding ist, dass wir da reinkommen und denken so, seit Jahren bin ich jeden Sonntag am Start. Wenn du wüsstest, wann ich immer aufstehe, um hier zu sein, ich bin treu seit Ewigkeiten. Ich diene mit jeden Sonntag, nicht nur in einem Team, in drei Teams, weil ich kann ganz viel. Und jeden Sonntag, ey, ich weiß so viele Bibelverse auswendig, sogar rückwärts kann ich manche sagen, das ist absolut crazy. So ein krasser Christ bin ich. Und ich bin so heilig, ich spreche immer genau das aus, was die andere Person hören will und so weiter. Ihr merkt, ich mache so ein bisschen Spaß. Hey, ich stehe nicht mehr mit den Leuten draußen und rauche. Bei denen bin ich nicht am Start. Ich bin heilig. Und weil ich heilig bin, habe ich es doch verdient, dass Gott mich gerecht spricht. Dass Gott etwas tut für mich. Dass er in mein Leben eingreift, weil ich doch ihm so diene. Das ist nicht, was das Evangelium sagt, sondern es ist, dass wir verdrehen, dass zuerst Rechtfertigung kommt und dann Heiligung. Auf der anderen Seite können wir auch vom Pferd fallen. Wir können sagen, hey, das ist ein Gedanke, der ist in der heutigen Welt verbreitet. Jetzt sei doch nicht so strikt, Paulus. Gibt es wirklich nur Jesus, der zum Vater führt? Kann nicht jeder glauben und alle Wege führen so ein bisschen nach Rom, alle Religionen und irgendwie ist es doch der gleiche Gott und irgendwann sind wir alle ganz friedvoll im Paradies zusammen und haben uns alle lieb? Ist das nicht irgendwie das, was da steht? Wir sind doch alle irgendwie gut. Schau mal, wenn du wüsstest, wie oft ich beim Nachbarn auch noch den Rasen mitmähe, ohne dass der Danke sagt. Oder hin und wieder hebe ich den Müll auf oder hin und wieder helfe ich jemandem über die Straße. Ich zahle meine Steuern. Ich bin eigentlich ganz gut. Und wisst ihr, wir Deutschen, wir denken, wir sind schon ein bisschen besser als der Schnitt. Wenn wir so in unsere Nachbarländer schauen, denken wir so, oh, die Franzosen, naja, wir sind schon ein bisschen besser. Die Polen, weiß ich nicht, ein bisschen besser sind wir schon. Und wir kommen in diese Gedanken manchmal rein, so schlecht bin ich doch eigentlich gar nicht. Ich bin doch eigentlich ganz gut. Aber das Problem ist, gute Menschen brauchen das Evangelium nicht. Gute Menschen denken, sie könnten es aus sich selbst heraus schaffen. Aber wenn du ehrlich zu dir bist und mal wirklich reinschaust, was in deinen Gedanken und in deinem Herzen drin ist, wirst du relativ schnell merken, so gut, wie du manchmal nach außen hin tust, bist du eigentlich gar nicht. Wir alle, wir brauchen das Evangelium. Wir sind alle Sünder. Keiner von uns ist heute Morgen aufgestanden und dachte sich so, oh, mein Leben ist perfekt. Ich brauche Gott nicht. Ich habe alles im Griff. Nein, wir sind alle Sünder. Wir entsprechen alle dem Anspruch Gottes nicht und brauchen Rettung. Und das zieht sich so durch die ersten Verse im Kapitel 2 und Paulus reitet da wirklich darauf rum und deswegen reite ich jetzt auch noch mal ein bisschen darauf rum, weil ich will, dass wir das wirklich ergreifen. Wir alle brauchen das Evangelium, auch wenn du seit 40 Jahren Jesus liebst und treu ihm dienst. Du brauchst das Evangelium an jedem Tag, seine Gnade an jedem Tag. Und jetzt lesen wir in Galater 2, in der Mitte so eine richtig interessante Situation. Ich habe die so gelesen und ich dachte mir so, Paulus, das kannst du doch jetzt nicht auch noch bringen. Was er macht ist, er konfrontiert jemanden richtig heftig. Und nicht irgendwen, sondern Petrus. Ihr kennt alle Petrus, oder? Der mit Jesus unterwegs war und so. Dem haut er richtig eins vor den Latz. Wir lesen in Galater 2, Vers 11 bis 13. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, das schreibt jetzt Paulus, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so, wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Kurz Kontext, was ist also passiert, okay? Petrus war in dieser Church und er war ja Christ. Und dadurch galten diese jüdischen Essensvorschriften für ihn nicht mehr. Und deswegen hat er dann auch mit den Leuten gegessen. Und er hat eine gute Zeit mit denen gehabt und er war einfach frei. Und das war richtig gut. Aber dann kamen aus der Gemeinde von Jakobus, Jakobus war übrigens der Halbbruder von Jesus und der Gemeindeleiter von der Church in Jerusalem, da kam eine Gruppe, wie ich vorher erwähnt habe, die waren früher jüdisch gewesen und die haben darauf gepocht, dass man nur ein richtiger Christ wäre, wenn man auch das Gesetz und die ganzen Vorschriften auch einhält. Was hat das jetzt mit Petrus gemacht? Naja, als die kam, hat plötzlich sein Verhalten komplett geändert. Er ist nicht mehr zu den nicht-jüdischen Christen gegangen, sondern er hat die quasi nicht mehr angeguckt und er saß nur noch bei den jüdischen Christen, hat mit denen gechillt und hat mit denen sich entsprechend, hat er gegessen, was die gegessen haben. Und wisst ihr, Menschenfurcht, und das ist, was im Endeffekt Petrus zu dieser Entscheidung getroffen hat, war schon sein ganzes Leben irgendwie Thema in Petrus, war das ganze Leben von Petrus schon Thema in seinem Leben. Petrus ist der Jünger, der auf dem Wasser ging. Ganz schön krass, oder? Ist es der Jünger, der zu Jesus gesagt hat, ich werde dich niemals verraten und nur kurze Zeit später ihn dreimal verraten hat. Es ist der Petrus, der vom Heiligen Geist erfüllt zu Tausenden von Menschen redet, das Evangelium predigt und Tausende bekehren sich. Er ist der, den Jesus handverlesen hat, wie all die anderen 12 Jünger, aber zu dem er dann sagt, weißt du, du bist der, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Das ist Petrus. Und auf der anderen Seite, der ihn da konfrontiert, das ist Paulus. Paulus war einer der krassesten Pharisäer. Der hat jedes Komma, sagt er selbst, jeden Punkt im Gesetz hat der für sich in Anspruch genommen und danach gelebt. Und er hat sich gefreut, als Christen getötet wurden, als ihnen wehgetan wurde. Er fand das gut. Und dann irgendwann hatte er eine Begegnung, die Herrlichkeit Gottes hat ihn umgehauen und er hat sich umgekehrt und wurde Christ. Das ist Paulus, der ihn da so krass konfrontiert. Und ich glaube nicht, dass Petrus das Evangelium Plus, über das Joachim letzte Woche gesprochen hat, dass er das als seine Theologie angenommen hat. Ich glaube vielmehr, dass Menschenfurcht ihn dazu verleitet hat, Dinge zu tun, die er eigentlich gar nicht tun wollte. Und bevor wir jetzt denken, oh Petrus, wie konntest du nur? Du warst so lange mit Jesus am Start und jetzt machst du so einen Blödsinn. Wie kann das nur sein? Sollten wir uns eingestehen, dass es uns manchmal auch so geht. Dass wir doch eigentlich freigekauft sind, dass wir eigentlich wissen, Jesus hat uns befreit, aber manchmal verhalten wir uns wie Sklaven. Und manchmal führt es dazu, dass wir uns so verhalten, dass es Gott nicht ehrt. Und Paulus, er nimmt hier keine Hand vor den Mund. Und weißt du, was das Interessante ist an Petrus? In der Apostelgeschichte 10, da gab es eine Situation, da war Cornelius, ein römischer Hauptmann, kein Jude, und Petrus sollte zu ihm gehen und ihm das Evangelium erklären. Und Petrus dachte sich so, nope, kein Jude, mache ich nicht. Christus ist gekommen für die Juden. Aber dann hat er eine Prophetie, Gott zeigt ihm, dass auch die Nicht-Juden rein sind und dass er auch zu ihnen gehen darf und ihnen das Evangelium predigen kann. Und er geht dann zu Cornelius und er predigt das Evangelium dem Cornelius und der bekehrt sich mit seiner ganzen Familie. Alle werden Christen und werden Teil der Family. Und dann nur ein paar Kapitel später, da kommt es zu einer Diskussion und sie argumentieren über genau das Thema, die Apostel. Müssen denn die nicht-jüdischen Christen die jüdischen Speisegebote erfüllen oder nicht? Und dann gibt es einen Typ, der aufsteht und sagt, in Apostelgeschichte 15, Vers 9, er, also Jesus, macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Und das ist Petrus. Das ist Petrus. Das ist dieser Mann. Und 10 Jahre später muss Paulus ihn so hart konfrontieren. Und weißt du, was ihn dahin gebracht hat? Menschenfurcht. Menschenfurcht hat ihn in eine Situation gebracht, von der er sich wahrscheinlich nie gedacht hat, dass er einmal sein wird. Er wird von Paulus als Heuchler bezeichnet. Das ist nicht so nice. Und die Frage, mit der Paulus Petrus hier konfrontiert, ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen sollten und die ich dir heute stellen will. Bist du derselbe heute, am Sonntag hier in der Kirche und morgen in der Uni, in der Arbeit, wo auch immer du bist. Oder bist du heute heilig, voll engaged, im Lobpreis hebst du deine Arme und morgen bist du eine ganz andere Person. Ich glaube, es ist eine Frage, mit der wir immer wieder wresteln müssen und für die wir eine Antwort brauchen. Und mein Gebet ist, dass so wie Paulus Petrus konfrontiert hat, dass Petrus Verhalten uns heute Morgen konfrontiert. Und dass wir uns Gedanken machen und sagen, Herr, ich möchte der Gleiche sein heute, hier im Gottesdienst, mit meinen christlichen Freunden. Und ich möchte der Gleiche sein morgen, in der Uni, in der Schule, auf der Arbeit, wo auch immer. Und das Coole ist, weißt du, Gott schreibt Geschichte mit Petrus, obwohl er Menschenfurcht hat, obwohl er immer wieder Dinge verhaut. Trotzdem schreibt Gott Geschichte mit ihm. Und bitte fühl dich jetzt nicht schlecht oder verurteilt, wenn du merkst, das ist ein Struggle, den ich habe. Sondern, hey, nimm einfach mit, dass es ein Bedürfnis von uns allen ist, dass wir gesehen und wertgeschätzt und angenommen werden, aber dass Gott uns befreit hat von der Meinung von anderen Menschen. Ich will die letzten paar Minuten noch mit uns sprechen, wie wir frei werden von Menschenfurcht. Weil ich glaube, es ist ein Thema, mit dem viele von uns manchmal mehr und manchmal weniger zu kämpfen haben. Menschenfurcht ist die Meinung anderer Menschen höher zu achten als das Wort Gottes. Das ist Menschenfurcht. Du sagst, das, was andere sagen, ist mir wichtiger, bedeutet mir mehr, als was der Schöpfer des Universums, mein Schöpfer, über meinem Leben zu sagen hat. Es ist der Moment, in dem dein Chef, dein bester Freund, deine Eltern, keine Ahnung, die Mehrheitsmeinung, das letzte Wort über dein Leben sprechen. Menschenfurcht macht uns zu Chamäleons. Ich lese ganz viele Tierbücher aktuell, weil meine Tochter liebt Tiere. Und Chamäleons sind so Tiere, die verändern immer wieder ihre Farbe, je nachdem, auf welchem Hintergrund sie gerade sind. Und manche von uns, wir leben ein Leben wie ein Chamäleon. Und ich weiß das, weil ich das selbst auch gemacht habe. Ich war auch jahrelang in diesem Chamäleon-Modus unterwegs. Ich würde sogar sagen, die Mehrheit meiner Jugend habe ich in diesem Modus verbracht. Am Sonntag war ich am Start und habe es denen recht gemacht, den Jugendleitern und keine Ahnung, meinen Eltern. Am Montag war ich der coolere Typ in der Schule, dann war ich beim Fußballverein, da habe ich es den Leuten recht gemacht und immer habe ich mich verändert. Und in einem Moment habe ich ganz viel von Jesus gesprochen, im nächsten gar nicht, beim nächsten habe ich eher weggeschaut, wenn es um Glauben ging. Es hat sogar Entscheidungen in meinem Leben verhindert, die ich hätte eigentlich treffen sollen, mehr in das hineinzutreten, was Gott für mich hat. Ich habe mich ewig nicht taufen lassen, weil ich Angst hatte, was die anderen denken, wenn die rausfinden, dass der sich jetzt hat taufen lassen und auch so ein Weirdo ist. Und zweitens, der zweite Grund war, ich wusste, wenn ich mich taufen lasse, bedeutet das all in zu gehen und dann kann ich kein Chamäleon mehr sein. Dann muss ich Flagge zeigen. Menschenfurcht hat mich abgehalten, Schritte auf Gott zuzugehen. Und Menschenfurcht kann dich abhalten, in das hineinzukommen, was Gott eigentlich für dich hat. Und ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass Jesus stärker ist und dass er die Menschenfurcht in deinem Leben brechen kann. Die Wahrheit ist, wenn du dafür lebst, von Menschen akzeptiert zu werden, wirst du an ihrer Ablehnung sterben. Und ich habe eine kurze Story mitgebracht. Ich fand sie ganz lustig. Ein Witz in der Mitte sozusagen. Und ich will sie euch kurz vorlesen, weil sie den Punkt ganz gut rüberbringt. Ein Mann, sein Enkel und deren Esel, habt ihr alle das Bild? Mann, Enkel, Esel, kurz verinnerlichen, gingen die Straße entlang. Sie trafen einen Mann, der sagte, wie töricht von euch zu Fuß zu gehen. Einer von euch sollte auf dem Esel sitzen. Da setzte der alte Mann seinen Enkel auf das Tier. Sie gingen weiter, da kam der nächste Reisende. Er runzelte die Stirn und sagte, wie schrecklich, dass ein kräftiger Junge reitet, während ein gebrechlicher alter Mann zu Fuß geht. Da stieg der Junge vom Esel herunter und sein Großvater stieg auf. Die nächste Person, die sie trafen, sagte, ich kann nicht glauben, dass ein erwachsener Mann reitet und einen kleinen Jungen so laufen lässt. Da zog der Mann den Jungen hoch und sie ritten gemeinsam auf dem Esel. Bis sie einen weiteren Mann trafen, der sagte, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas Grausames gesehen. Zwei Menschen, die auf einem armen, wehrlosen Esel reiten. Ein Stück weiter auf der Straße trafen sie auf zwei Männer. Nachdem sie an ihnen vorbeigegangen waren, wandte sich einer der Männer zum anderen und sagte, hast du schon einmal zwei Narren gesehen, die einen Esel tragen? Die Essenz der Geschichte. ist die, du kannst es nie allen recht machen. Du kannst es nie allen recht machen. Das Problem ist aber sogar noch tiefer, als diese Geschichte sagt. Du kannst es nie Menschen recht machen. Du kannst nie Menschen gefallen und gleichzeitig Jesus nachfolgen. Menschenfurcht ist oft der Ausdruck von dem, dass wir glauben, und da kommen wir wieder zurück zu dem Evangelium plus. Menschenfurcht ist was, dass wir oft glauben, nicht die Gnade Gottes rettet dich, sondern du brauchst noch zusätzlich die Anerkennung von den Menschen, die dir wichtig sind. Und weißt du, Menschenfurcht ist keine billige Sache. Menschenfurcht ist teuer. Sie kostet dich mindestens mal zwei Dinge. Sie kostet dich Integrität vor Menschen. Weißt du, wie blöd Petrus aus der Wäsche geschaut hat? Diesen Brief hat nicht nur eine Person gelesen. Der ging an mehrere Personen, an mehrere Gemeinden. Und dann wurde er auch noch laut vorgelesen. Petrus wollte einen Konflikt vermeiden. Am Ende stand er vor der gesamten Church wie ein blöder Esel, um in dem Beispiel zu bleiben, wie ein Heuchler da. Er hat es allen versucht recht zu machen und sein komplettes Gesicht verloren, sein Profil verloren. Eine zweite Sache, die es ihn gekostet hat, ist Intimität mit Gott. Weil wenn wir auf Menschenfurcht hören in unserem Leben, dann tauschen wir diese Intimität, die wir mit Gott haben, gegen den Applaus der Welt ein. Und dieser Applaus, der verklingt und der hat keine Kraft. Und weißt du, Menschenfurcht kostet dich etwas, aber nicht nur das, sie tut auch etwas mit uns. Sie lässt uns nämlich Kompromisse schließen. Wir tolerieren, was Gott transformieren will. Ich sag's nochmal, wenn wir aus Menschenfurcht handeln, dann tolerieren wir, was Gott eigentlich transformieren will. Eigentlich möchte er etwas in deinem Herzen tun, er möchte etwas hinausschneiden, er möchte etwas hineinlegen, aber aus Menschenfurcht tolerierst du Dinge und Gott kann nicht sein Werk tun, was er eigentlich tun will. Deinem Lebensstil, in deinen Finanzen, in deinen Beziehungen, you name it. Und nicht nur das, Menschenfurcht ist auch noch ansteckend. Was lesen wir? Es ist wie irgendeine Krankheit, sie ist ansteckend. Hier steht selbst Barnabas, einer der geistlichen Leiter, mit dem Paulus schon so viel unterwegs war, selbst er war auch ein Heuchler und hat sich von Petrus anstecken lassen. Menschenfurcht ist also brandgefährlich. Die Frage ist also, wie überwinden wir Menschenfurcht? Vielleicht hast du dir das auch gestellt, wenn ja, optimal. Ich habe 4 kurze Gedanken, wie du Menschenfurcht überwinden kannst. Mein erster Punkt dazu ist, hör auf, alte Systeme wieder aufzubauen. Hör auf, alte Systeme wieder aufzubauen. Es braucht einen Shift von Anerkennung beim Menschen zu suchen, zu Identität bei Gott zu finden. In Vers 18 steht, ich, sagt Paulus, mache mich vielmehr selbst schuldig, wenn ich das alte System wieder aufzurichten versuche, das ich schon abgerissen hatte. Petrus war durch das Evangelium frei. Er war frei von den alten religiösen Traditionen und Regeln, die er früher eingehalten hat. Jesus hat diese Mauern durchbrochen. Und Menschenfurcht hat dazu geführt, dass Petrus sie Stein für Stein wieder aufgebaut hat. Aber der erste Schritt weg von Menschenfurcht ist eine radikale Entscheidung, zu sagen, ich baue die menschlichen Gefängnisse, aus denen Gott mich befreit hat, nicht wieder auf. Ich lasse nicht zu, dass dem Evangelium, was ich empfangen habe, was mich gerettet hat, etwas hinzugefügt wird oder von dem etwas weggenommen wird. Ich kämpfe dafür. Wenn Gott dich freigesprochen hat, dann fang am Montag nicht an, daran wieder zu zweifeln, wenn dein Chef irgendwas zu dir sagt oder wenn du um Anerkennung kämpfen musst. Der zweite Gedanke dazu ist, begreife, Tote haben keine Angst vor Meinungen. Tote haben keine Angst vor Meinungen. Vers 19 und 20. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Und jetzt ein ganz bekannter Vers. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Paulus sagt, das Geheimnis eines Lebens ohne Menschenfurcht ist, der Tod deines alten, unsicheren Egos. Mein Ego, was ständig nach Bestätigung sucht, was nach Anerkennung sucht, was ständig darauf getrimmt ist, zu schauen, was denkt der oder du über mein Leben, es ist gestorben. Dieses Ego wurde vor 2000 Jahren, als Jesus ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, wurde es mit ihm begraben und gekreuzigt. Es ist tot. Und das Leben, was ich jetzt lebe, ist kein krampfhafter Versuch aus mir selbst heraus, es irgendwie allen Leuten wieder recht zu machen, sondern es ist zu sagen, hey, Christus lebt in mir. Es ist Christus, der jetzt in mir lebt. Mit ihm bin ich wieder auferstanden und er lebt durch mich hindurch. Seine Unerschrockenheit, seine Freiheit, sein Mut, seine Kühnheit sind jetzt in meinem Leben. Weißt du, wenn wir einmal tot sind, dann juckt uns nicht mehr, was Leute über uns sagen. Es ist uns einfach egal. Und dein altes Ego, es ist tot. Es darf dich nicht mehr jucken, was andere über dich sagen. Mein dritter Gedanke, und die Band kann auf die Bühne kommen, wir kommen zum Ende, ist in Vers 20 der zweite Teil. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Wisst ihr, warum wir manchmal Menschenfurcht haben? Weil wir dazugehören wollen. Wir wollen dazugehören. Wir haben vielleicht Angst vor Ablehnung. Aber das Evangelium sagt dir eine Sache. Der König des Universums, der Herr der Herren, er hat dich bereits so sehr geliebt, da, als du noch sein Feind warst, hat er dich schon geliebt. Als du noch nichts mit ihm zu tun haben wolltest, als du ihn noch abgelehnt hast, hat er dich schon geliebt. Und diese Annahme steht felsenfest. Und wenn die wichtigste Stimme des Universums zu dir sagt, du bist geliebt, du bist mein geliebtes Kind, ich habe alles für dich gegeben, dann dürfen die anderen Stimmen um uns herum leiser werden. Und mein vierter und letzter Gedanke ist, wirf die Gnade nicht weg. Wirf die Gnade nicht weg. In Vers 21 steht, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Jedes Mal, wenn wir unser Verhalten verbiegen, um Menschen zu gefallen, sagen wir implizit, auch wenn wir es vielleicht nicht so aussprechen würden, ey, Jesus, dein Kreuz, es reicht mir nicht aus. Ich brauche noch das Gutgemacht von meinen Freunden, um mich wohlzufühlen. Ich brauche noch die Anerkennung, die ich haben will. Und damit werfen wir die Gnade Gottes weg. Aber Equippers Berlin, wir wollen keine Kirche sein, die Gnade Gottes wegwirft, oder? Wir wollen eine Kirche sein, die Gnade Gottes umklammert, die sagt, hey Christus, du bist nicht umsonst gestorben. Du bist gestorben, um mich frei zu machen. Und ich lasse diese Freiheit nicht mehr los. Ich lasse deine Gnade nicht mehr los. Wie wäre es, wenn wir zum Ende der Predigt einmal zusammen aufstehen und die Augen schließen, jetzt in diesem Moment. Wenn du kannst, steh gerne auf. Weil weißt du, das Evangelium ist eine Story voller Gnade. Es ist die Geschichte von Gott, der Mensch wurde und gestorben ist für dich. Und er ist gestorben, um dich frei zu machen. Auch frei von Menschenfurcht. Und ich glaube, wenn wir einen Unterschied in dieser Stadt machen wollen, wenn wir sehen wollen, wie dieser Raum nicht nur so voll ist, wie er heute ist, sondern dass er aus allen Nähten platzt, dann müssen wir eine Sache beerdigen. Und es ist Menschenfurcht. Und deswegen machen wir einmal alle unsere Augen zu, jetzt in diesem Moment. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, Menschenfurcht ist ein Thema für mich. Ich merke immer wieder, wie der Feind mich angreift in diesem Gebiet, wie er mich zurückdrängt, wie ich ein anderer bin, je nachdem, mit wem ich unterwegs bin oder je nachdem, in welchem Setting ich bin. Dann würde ich gern für dich beten, weil ich glaube, dass Gott dir Freiheit darin schenken will. Aber es braucht ein sichtbares, ein mutiges Zeichen. Und wenn du das bist, wie wär's, wenn du einfach deine Hand hochhebst, sodass ich weiß, mit wem ich beten kann, für wen ich segnen kann. Und wenn du sagst, hey, ich möchte frei werden von Menschenfurcht, dann heb deine Hände jetzt zum Himmel. Und Jesus Christus, ich danke dir, dass dein Blut genug ist und dass es bezahlt hat, und dass die Ketten von Menschenfurcht uns nicht mehr zurückhalten dürfen. Und heute Morgen setze ich einen Stopp in unser Leben, da wo Menschenfurcht versucht, uns zurückzuhalten, ein Licht zu sein, wo es uns versucht zurückzuhalten und versucht, in alte Muster zu drängen, wo es uns versucht, unfrei zu halten, dass es keine Kraft mehr hat. Und Jesus, ich spreche aus Freiheit über jeder Person, die sich jetzt meldet. Jesus, spreche ich aus, dass deine Freiheit kommt. Jesus, und ich bete für Erneuerung von Gedanken. Da, wo wir das Gefühl haben, nie genug zu sein, nie den Erwartungen zu entsprechen, Herr, so wollen wir diese Lügen identifizieren. Wir wollen sie brechen in deinem heiligen Namen. Und wir wollen jetzt zusammen noch in den Song reingehen und nimm noch diesen Moment zwischen dir und Jesus. Lass dich neu füllen von ihm. Weil weißt du, es ist Jesus selbst, der in dir lebt, durch seinen Heiligen Geist, der dich von innen nach außen transformiert in einen Mensch, der du niemals alleine sein könntest. In einen Mensch, der mutig ist. In einen Mensch, der laut von Jesus erzählt. In einen Mensch, der er selbst sein kann, egal wo er ist. Lass uns Gott die Ehre geben und lass ihn uns anbeten.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.